Trotzdem muss man manchmal zur Pflege der öffentlichen Gesundheit eine Empfehlung oder Richtlinie abgeben. Denn eins der genannten Probleme ist ja der Mangel an Informationen für Schwangere. Den offiziellen Richtlinien zum Thema ist anzusehen, wie sehr mit der jeweiligen Formulierung gerungen werden musste. Eine relevante Broschüre der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung schreibt zum Beispiel: Man weiß nicht genau, welche Menge Alkohol zu welchem Zeitpunkt der Schwangerschaft wie stark schaden kann. Deshalb gilt für die Gesundheit Ihres Kindes: Trinken Sie während der gesamten Schwangerschaft keinen Alkohol. Das scheint mir vernünftig, denn die bestehende Unsicherheit wird klar benannt und dann eine klare Ansage gemacht. Da auf Alkoholkonsum im Allgemeinen ohne negative Konsequenzen verzichtet werden kann, sollte er im Sinne des Vorsorgeprinzips gar nicht erst stattfinden. Gleichzeitig wird auf Hilfsprogramme hingewiesen, um mit dem Trinken aufzuhören. Und die harte Aussage wird mit dem Hinweis zumindest aufgeweicht, dass sich Leute, die unbemerkt schwanger waren und deshalb getrunken haben, nicht davon beunruhigen lassen sollen. Andere Richtlinien sind weniger durchdacht. Die AutorInnen der genannten Metastudie berichten von einer Empfehlung der britischen Gesundheitsbehörde, inzwischen geändert, die besagt, man solle den Konsum zu Beginn der Schwangerschaft ganz aussetzen und später auf 1 bis 2 Drinks an 1 bis 2 Tagen in der Woche begrenzen. Das Problem dabei, diese Richtlinie ist im Grunde nur ausgedacht. Eine Meinung, wenn man so will, in einem Bereich, in dem Fakten herrschen sollten, wenn man sie denn hätte. Der Bereich der öffentlichen Gesundheit oder Population-Based Medicine, wie man auch in Deutschland inzwischen eher dazu sagt, kennt diese Situation nur zu gut. Es gibt eine Hypothese, auf die man experimentell keine Antwort finden kann, wie zum Beispiel: Werden Schulschließungen einen entscheidenden Einfluss auf die Ausbreitung des neuen Coronavirus haben? Mit besonders viel Glück kann man sich dabei auf Informationen berufen, die dieser Fragestellung recht nahe kommen. Zum Beispiel, wenn andere Länder bereits auf Schulschließungen gesetzt haben oder wenn man die Belüftungssituation eines typischen Klassenzimmers im Labor nachstellen kann. Aber nichts davon eignet sich zur eindeutigen Klärung der Hypothese, sodass man am Ende immer eine Entscheidung auf der Basis unvollständiger Informationen treffen muss. Für dieses Problem gibt es keine grundlegende Lösung. Man steht in so einem Moment vor der Aufgabe, eine Mauer zu bauen, bei der einige Ziegelsteine einfach fehlen. Umso wichtiger ist in dieser Situation das streng naturwissenschaftliche Vorgehen. Auf einem solchen Moment der verzweifelten Suche nach strukturierten Fakten in einer Überforderungssituation fußt im Grunde die gesamte moderne Epidemiologie. Die Corona-Pandemie war, wie die Vorsitzende des Deutschen Ethikrats Dr. Alena Büchs durchaus treffend beschreibt, die größte gesellschaftliche Krise seit dem Zweiten Weltkrieg. Darüber vergisst man gern, dass Pandemien und Epidemien in der Vergangenheit mehr oder weniger beständige Begleiter der Menschheit waren. Nur die Dynamiken sind heute anders.